erste Staffel Natürlich Kohlensäure liegt hinter uns. Und was soll ich sagen? Ich bin unfassbar dankbar und glücklich darüber, wie toll die ersten 9 Folgen meines Podcasts von euch angenommen wurden. Bevor wir im neuen Jahr in die zweite Staffel starten, habe ich als Dankeschön und als Abschluss von Staffel 1 ein kleines Special für euch vorbereitet. In der Best-of-Folge reisen wir noch einmal gemeinsam durch die lustigsten, emotionalsten, ehrlichsten und durch die prickelndsten Momente aller 9 Folgen Natürlich Kohlensäure. Mein Podcast wäre allerdings nicht mein Podcast, wenn ich mir nicht auch noch eine Überraschung für euch ausgedacht hätte. Zusätzlich zu den Highlights aus den ersten Episoden werde ich zum krönenden Abschluss der Staffel mein heißgeliebtes Spiel Ampelphasen dieses Mal selbst spielen und mich den verschiedenen Fragen aus den Kategorien Grün, Gelb und Rot stellen. Ja, ihr habt ganz richtig gehört. Da alleine spielen aber so wenig Spaß macht, freue ich mich riesig darüber, dass ich einen Special Guest für heute gewinnen konnte. Meine gute Freundin Jenny Wendelberger wird mit mir zusammen das Spiel spielen. Einige von euch kennen sie bestimmt aus Berlin Tag und Nacht oder aus dem Radio. Da könnt ihr auf jeden Fall ziemlich gespannt sein, welche prickelnden Details ihr von mir, aber auch von Jenny erfahren werdet. Denn so viel verrate ich schon mal vorab. Gesponsert wird die Fragerunde von Amorelli, was so viel bedeutet wie, dass meine Antworten unter einem ziemlich erotischen Stern stehen werden. Bevor wir jetzt gleich mit dem Best-of starten, möchte ich mich an dieser Stelle auch noch einmal bei meinen Gästen bedanken. Ich bin so stolz, dass ihr alle meiner Einladung gefolgt seid und euch auf die Gespräche mit mir eingelassen habt. Es war oft sehr, sehr lustig, aber mindestens ebenso häufig auch wahnsinnig ehrlich und sehr berührend. Ganz, ganz großen Dank für euer Vertrauen. Und euch allen da draußen nun ganz viel Spaß mit den Highlights aus den Folgen mit Luca Henny, Erik Stehfest, Colleen Ullmann-Fernandes, Rainer Kallmund, Larissa Ries, Candy Crash, Lil Amok, Michaela Schäfer und Desiree Nick.
Einer der Gründe, warum ich auch zu dir in den Podcast gekommen bin, ist A, weil du wirklich einen guten Podcast hast, aber B, auch weil du so ein super netter Mensch bist. Und das habe ich gemerkt, als ich bei JamFM war, da war ich noch Auszubildende und habe noch nicht so viele Leute interviewen dürfen und so. Und du warst einer, der mit der ersten nicht interviewen durfte und du warst einfach so nett zu mir und nicht nur zu mir, sondern zu jedem Prakti, zu jedem Menschen, der da rumgelaufen ist, und war so nett, so jeder, der dir irgendwie, weiß nicht, einen Kaffee gebracht hat oder irgendwie die Tür aufgehalten hat oder so. Du hast dich zu jedem umgedreht, zu jedem Hallo gesagt, dich bei jedem vorgestellt, warst zu jedem nett und hast noch dich mit uns danach allen noch irgendwie hingesetzt, mit uns auch allen eine geraucht und gechillt, und das habe ich nicht vergessen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist. Das war auf jeden Fall, glaube ich, 2012 oder so. Also 9 Jahre, und ich weiß das bis heute noch und ich erzähle das auch jedem und erzähle jedem auch, Doreen Steinert ist einer der nettesten und professionelltesten Menschen, die ich kenne. und sowas, ich finde, sowas muss man auch, an sowas muss man sich auch erinnern, und das mache ich auch. Also bei allen Leuten, die damals in der Ausbildung zu mir nett waren, die hebe ich immer besonders hervor, und da komme ich auch immer auf Anfragen und so sehr gerne zurück, oder wenn sie irgendwie, keine Ahnung, Hilfe brauchen oder irgendwas ist, ne? Dann höre ich da immer gerne zu und bin da.
Also ich bin gerade, man kann es nicht sehen, ich wäre gerade richtig doll rot und bin da sehr, ich bin sehr, sehr gerührt. Vielen, vielen Dank für deine schönen Worte. Das war was, was ich zum Beispiel ganz früh gelernt habe, schon bei Popstars. Und ich habe ja dann, dass man mir irgendwann mal gesagt hat, oder was heißt, das hat man eigentlich mir nie gesagt, dass ich habe mich mit dem Tonmann, ob mit dem Kameramann und dem Lichtmann, teilweise sogar besser verstanden als mit den Kandidaten. Das war sowieso immer, war für mich gar nicht eine Sache, über die ich irgendwie lange nachdenken musste. Aber die, wie man jetzt sieht, was immer einfach auch im Gedächtnis bleibt. Aber das war ja bei dir auch so. Du warst auch ziemlich, ziemlich nett und freundlich, und ich war ja auch ein geiles Team.
In der ersten Rubrik unseres Best-ofs nehme ich euch noch einmal mit auf die Reise durch die lustigsten Momente aller 9 Folgen. Oh Mann, als ich mir alle Episoden noch einmal durchgehört habe, ist mir erst so richtig klar geworden, wie viel ich während der Gespräche mit meinen Gästen lachen musste. Schon die allererste Folge mit Luca Henny war an vielen Stellen so lustig, dass ich vor Lachen fast unter dem Tisch lag. Aber hört selbst. normalerweise ist ja das Konzept von dem Podcast, dass man sich persönlich trifft, ne, in meinem Wohnzimmer, genau, und Wein und Snacks zu sich nimmt. Machen wir heute ja mal ganz anders. Wir trinken heute Wasser. Ich trinke Wasser ganz solidarisch, weil ich weiß ja, dass du keinen Alkohol trinkst, richtig?
Richtig.
Siehste?
Wie geil ist das denn? Machst du mit heute, ja? Na, hier, komm.
Ich mach mit. Cheers.
Ja.
Ich hab die kurzen hinterm Laptop versteckt.
Nein, das ist ein langer. Das sieht mir doch nach Gin aus.
Ja, ja, wenn ich irgendwann so eine halbe Stunde anfange zu lallen, dann weißt du, ob ich dich verarscht habe. Ja,
sehr gut.
Du hast mal gesagt, dass du eher auf dominante Männer stehst, weil du oft müde bist und dann nicht mehr viel machen musst. Das klingt jetzt erstmal für mich, weil ich bin ja bisexuell, für mich wäre das so eine Aussage, das wäre für mich abtören. Wenn ich so von vornherein wüsste, ey, ich bin so müde, mach du mal. Ich, so Pillow Queen mäßig, so richtig so Pillow Queen, just do it.
Pillow Queen?
Na, kennst du den Begriff nicht? Nee. Pillow Queens sind die, die sich so hinlegen, die Pillow Queens, die legen sich auf, ach so, Pillow, I'm sorry, it's English, ist Kissen.
Ah, okay, Kissenkönigin.
Kissenkönigin, die legen sich dann hin und sagen dann, just do what you wanna do. Also das ist so für dich?
Ja, ja.
Aber du hast doch gesagt, dass du gut im Bett bist.
Ja, ich bin auch trotzdem gut als Pillow Queen. Ich bin die beste Pillow Queen. Oh, Pillow Queen ist ja geil. Ich bin die beste Pillow Queen, die du jemals gesehen hast. Na, man kann sich ja auch anders hinlegen, ne? Aufs Kissen.
Wo hört bei dir der schwarze Humor auf?
Ich würde ja sagen, bei Kindern. Ich bin mittlerweile sehr, sehr sensibel geworden, was Kinder anbelangt. Früher fand ich Kinder einfach nur unnötig. Und jetzt aber, wo ich selber eins habe, finde ich Kinder ganz geil.
Du lachst jetzt also nicht mehr, wenn so ein kleines Kind vom Fahrrad fällt und anfängt zu weinen?
Oh doch, nein. Nee, ich weiß. Nee, ich weiß, es kommt auf die Situation aber an, ob es ein sympathisches Kind ist oder nicht.
Ich komme aus dem Osten und ich habe Englisch nicht so ernst genommen in meiner Jugend und habe tatsächlich so eine extreme Panik und Angst vor dem Reisen, weil ich so eine Sprachbarriere lange hatte. Das bricht jetzt gerade bei mir auf. Also ich merke, wie ich da immer gelassener werde. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das, was Edith und ich repräsentieren und verkörpern, an einem Ort wie Amerika besser ankommen wird.
Aber ich glaube auch, das würde dir gefallen.
Ja, eben. Wo kommst denn du her, Alter?
Ich komme aus Potsdam.
Aha, ist das Osten? Siehst du, da fängt schon an. Ich bin so ein Geo-Loser. Naja, egal.
Ich bin ein Ossi. Ich finde auch unter uns Ossis, man merkt den Unterschied auch zwischen Ossi und Wessi. I'm sorry.
Ja, es ist einfach gerne, Fakt.
Wo man ja darüber nicht so spricht. Ja, aber
das merkt man an den Internetseiten, die man besucht.
Gefährlicher sind wahrscheinlich Implantate, ne, wenn die irgendwie platzen? Oder?
Ja, es kann alles sein. Ich weiß es gar nicht. Implantate kommen für mich aber nicht in Frage. Also nicht im Hintern. Hier schon, aber nicht im Hintern.
Okay, und Was ich total interessant finde, du hast dir ein Sixpack bauen lassen. Mhm. Wie geht denn das bitte?
Ja, das ist richtig cool, ne? Ich bin auch so stolz
drauf. Das ist ja richtig, habe ich noch nie gehört. Wie funktioniert denn das?
Ja, ich weiß es auch nicht. Also das habe ich in Brasilien machen lassen. RTL war auch dabei.
Du hast doch aber vorher gefragt, was der da macht.
Nee, ich habe das nicht verstanden. Der hat da Englisch gesprochen. Mensch, ich kann doch kein Englisch.
Du legst dich unter das Messer und weißt nicht, was mit dir passiert? Michaela, was ist los?
Ich war so heiß auf dieses Sixpack und kannte da so einen Typen, der hat das gemacht. Und das ist die Koryphäe in Brasilien, der...
Wie heißt denn der?
Dr. Roberto Bios.
Oho, immerhin.
Ja, und ich habe natürlich RTL mitgenommen und die durften auch nicht in den OP-Saal mit rein, weil er seine Technik nicht verraten möchte. Ja.
Das heißt, du weißt auch im Nachhinein nicht, wie das zustande gekommen ist.
Nicht wirklich. Er hat abgesaugt, radikal.
Ja.
Und dann von innen so das Gewebe vernarbt, dass dann so diese Striche kommen, links und rechts. Okay. So ungefähr.
Aber du musst trotzdem noch Sport machen.
Nö, also, muss ich nicht. Das Sixpack ist immer da.
Und wie teuer ist sowas, wenn man das... Gibt es das nur in Brasilien eigentlich?
Ja, er tut auch, also Miami kannst du es auch haben oder Portugal. So 15.000 musst du schon rechnen, 20.000.
Ja, das zahle ich aus der natürlich Kohlensäure-Porto-Kasse.
Bevor du deine Karriere als Model und dann auch als Moderatorin gestartet hast, hast du ja auch getanzt. Soweit ich weiß, stimmt aber der Wikipedia-Eintrag nicht, in dem steht, dass du Background-Tänzerin für Enrique Iglesias warst. Wie lief denn diese Geschichte eigentlich ab?
Also ich habe klassischen Tanz studiert. Die Idee war eigentlich mal in Richtung Ballett zu gehen. Und nach diesem Tanzstudium war ich dann bei einer Agentur, die eben Tänzer vermittelt hat. Und da passiert es dann schon manchmal, dass irgendwelche Popstars anfragen, ob sie einen haben können. Und dann war es so, dass ich zu dem Ensemble gehörte von den Background-Tänzerinnen von Enrique Iglesias. Und dann hatten wir einen Auftritt, ich weiß nicht, ob das bei der Echo-Verleihung war oder irgendwo anders. Da haben wir gemeinsam mit ihm geprobt. Und dann hat er nach der Probe gesagt, ich gehe lieber ohne Tänzerin nach. Und hat uns quasi direkt von der Probe zur Aftershow-Party geschickt. Und wir so, ja, okay für uns. Wir sind zwar, ich weiß nicht, wir waren vorher bei einem anderen Auftritt, wir sind da, glaube ich, 7, 8 Stunden hingereist, um dann nach der Probe entlassen zu werden und quasi direkt auf die Aftershow-Party zu gehen und dann am Dienstag wieder zurückzufahren. Also,
aber es ist so geil, dass es trotzdem dann einfach so bei Wikipedia steht. Da steht auch so viel Stuss generell, das ist so krass. Dann bleibt es einfach mal da so stehen, steht in deiner Vita, war so.
Ja, ja, streng genommen wurde ich ja auch bezahlt, ne? Also insofern, ich habe halt nur nicht, ich habe es nicht über die Probe hinaus geschafft.
Du hast im Bett kein Dirty Talk?
Naja, nicht jetzt total ausschweifend, also keine zusammenhängenden Sätze. Ja, ja, sag ich mal, oh ja, geil. Was sage ich denn noch? Oh Gott, was sage ich denn noch? Irgendwas mit Schwanz. Ja, so zwei Wörter, aber keine Sätze. Vor allen Dingen, das versteht dann der andere nicht.
Aber, das ist aber was, das findest du peinlich?
Ja, ich habe einmal einen ganzen Satz gesagt. Da hat er gesagt, was bitte? Na, sag mal. Nee, also viel zu doof, sorry. Nee, zwei Wörter, das versteht er und fertig.
Weißt du, kannst du dich an den Satz doch erinnern?
Nö, es war auf jeden Fall mal ein Satz, weil ich dachte, sagst du mal einen ganzen
Satz. Ich stell mir das geil vor, wie er sagt, wie bitte.
Ja. Kannst du das bitte nochmal wiederholen?
Ja, geil. Das war auch ein Fail von ihm, was soll denn das? Tu doch einfach so, als wenn du es verstanden hast.
Du warst wirklich bei den Pfadfindern.
Ja, ja, ich war 10 Jahre bei den Pfadfindern, hatte ich mit, keine Ahnung, 9 oder 10 habe ich da angefangen, war ich Wölfling.
Krass,
dann bin ich in die Pfadfindergruppe gekommen und dann war ich 16, 17, habe meine eigene Pfadfindergruppe geleitet. Es war total abgefahren, das war die schönste Zeit meines Lebens.
Ja. Ehrlich, ja?
Ja.
Das klingt so wie das Waldorf-Hobby.
Ja, so ungefähr. Bist du ein Outdoor-Mensch oder eher Indoor?
Boah, gar nicht. Ich und so Backpacken und so wirst du niemals erleben. Ich bin ich war einmal zelten mit 14, dann habe ich eine Spinne gesehen, dann war vorbei. Das ist so, okay. Wirklich nicht. Ich bin so dieses 5-5-5-Sterne-Hotel-Mäuschen.
Okay, auch, und ja, so ein Zwischending mit Glamping vielleicht?
Nee, ey, alles, wo Toiletten nicht irgendwie so, ja, so integriert sind in nice, in so, das ist alles nichts für mich, das, nee.
Ja, beim Pfadfindern musst du halt an einem Baum, ne? Für groß und klein.
Verstehst du das Problem?
Ja, ja.
Damit ist schon alles erledigt bei mir.
Aber das ist ja das Tolle, ne? Man wächst ja über sich hinaus und das Leben fängt außerhalb der Komfortzone an.
Ich habe gesehen, dass du in einem Interview gesagt hast, dass du auf eine einsame Insel 20 Packungen Antibabypillen mitnehmen würdest und Daniel Völz. Kannst du uns das mal bitte erklären?
Oh mein Gott, das habe ich tatsächlich gesagt. Auch weil
Hast du im Frühstücksfernsehen?
Oh, ja, ich fand den ja früher ganz süß. Der erste Bachelor, den ich wirklich süß fand.
Ernsthaft?
Ja, oha, ja. Aber der hat mich immer ignoriert. Und
hast du den angeschrieben?
Nee, um Gottes Willen. Ach so. Ich glaube, wir sind auch befreundet auf Facebook oder so. Ich habe den mal beim Event irgendwie mal angelächelt, aber da kam nichts und dann, ja, dann war es auch nicht mehr so meins. Ja, aber Daniel Völz ist tatsächlich der erste und einzige Bachelor bis jetzt, den ich mir als Freund vorstellen könnte.
Echt, ja? Mhm. Was findest du denn an dem so toll?
Ja, das fragen mich alle.
Ja. Verständlicherweise.
Ach, ich finde den so gemütlich. Ich stehe ja eher auf ältere Männer. Und er ist halt nicht älter, aber er hat die Ausstrahlung eines älteren Mannes. Der ist so unspektakulär. Und das finde ich irgendwie auch schön. Ich finde einfach so ein bisschen, wenn man ein bisschen gesettelt ist, irgendwie ein bisschen cooler. Muss nicht immer die Post abgehen.
Du stehst auf unspektakulär, weil in deinem Leben ja schon viel Spektakuläres stattfindet jeden Tag. Wahrscheinlich. Dann brauchst du irgendwie was Gesetteltes.
Ja,
aber
genau.
Hast du ja jetzt.
Habe ich. Ja, gut, der Typ, den ich jetzt habe, also der ist schon ziemlich heftig drauf.
Ja.
Aber den sehe ich zum Glück nicht so oft. Also ich, Gott, was heißt ich zum Glück? Aber ich würde es mit dem gar nicht so lange aushalten, so viele Stunden am Tag. Also deswegen
echt,
ist es
ja
auch noch.
Also,
ja.
Ist der noch mehr Action als du?
Der ist richtig Action. Der ist Gastronom.
Oha.
Und, ja, ist
ja,
nur unterwegs,
verrückt.
Genau. Und deswegen, das ist ganz okay so, dass ich ihn nicht so oft sehe. Also es ist positiv gemeint.
Du, bevor wir anfangen mit dem Interview, interessiere ich mich ganz besonders dafür, wie die Geschichte abgelaufen ist, dass du eine Schildkröte und einen Hasen auf deinem Gewissen hast.
Oh nein, jetzt wird die Geschichte wieder Oh, weißt du was, als ich diese Geschichte erzählt habe, da war die Welt noch nicht so politisch korrekt. Jetzt haben die sich die Zeiten geändert, da kann man ja gar nicht mehr drüber sprechen. Also deswegen mache ich es ganz kurz. Ich möchte vorab sagen, ich liebe Tiere und es ist sehr, sehr lange her. Aber ich hatte mal zwei kleine Schildkröten, als ich in Barcelona studiert habe. Und weil ich wollte ein Haustier haben und dann habe ich diese zwei Schildkröten halt gehabt. Und ich habe in so einem 3,50 € schrecklichen Studentenwohnheim gewohnt, wo nur tagsüber die Heizung ging und nachts ging sie aus. Und oder war es umgekehrt, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe dann irgendwie gelesen, oh Gott, das ist so schön. Guck mal, siehst du, die Welt ist so scheiße. Einfach, man kann sowas nicht mehr erzählen. Und ich sag's dir, morgen steht die Peter vor meiner Tür. Leute, brennen mein Haus an. Ich habe gar keinen Bock mehr drüber zu reden, weil es ist, ich, weißt du, das ist wirklich so, ich erzähle keine privaten Sachen mehr, weil man macht sich so angreifbar. Aber dadurch, dass die Story eh draußen ist. Aber die ist halt bei den richtigen Leuten draußen, bei den Rocket Beans habe ich die nämlich erzählt. Als ich noch ganz, also wirklich noch unbekannter war als jetzt. Und die fanden die Story alle lustig. Ich erzähle sie einfach weiter. Ihr könnt ja jetzt einfach so überspringen. Wenn ihr politisch korrekt seid, Veganer und so weiter, einfach überspringen. Einfach überspringen. Also, und diese zwei Schildkröten, also ich habe gelesen, das waren so Wasserschildkröten. Und ich habe gelesen, dass die Wassertemperatur muss immer so eine bestimmte Temperatur halt haben. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann stelle ich die bei mir auf die Heizung. Und irgendwie, und diese Haltung konnte ich aber nicht kontrollieren. Und ich weiß nicht, ob das dann über nachts war oder über tagsüber. Da habe ich leider dieses kleine Terrarium drauf stehen lassen. Und eine Schildkröte hat sich in den Tod gestürzt. Die hat es irgendwie geschafft, rauszukrabbeln. Und dann, ich weiß nicht, ob sie war querschnittsgelähmt oder so danach. Es war auf jeden Fall dann vorbei. Und die andere Schildkröte war dann Schildkrötensuppe. Das ist sehr traurig. Vor allem denke ich, hatte die eine Woche oder so, ne?
Oh,
ich hatte die, also es war sehr schnell vorbei. Und dann der Hase, den habe ich mir kurz Zeit später geholt. Und da muss ich aber sagen, habe ich.
Wie hieß der nochmal? Der hieß?
Jordi. Weil ich war ja in Barcelona, also wollte ich, dass er einen katalanischen Namen hat. Und Jordi ging es eigentlich gut, aber ich habe Jordi damals, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses in Barcelona auf den Ramblas, da haben sie immer dieses ganz schrecklich, ich sehe das jetzt auch wirklich alles mit anderen Augen. Damals habe ich das halt einfach noch nicht so gecheckt, mit irgendwie 19 oder so. Aber da haben die verkaufen die da und das, also ich glaube, das ist ganz schrecklich, ne? Also diese armen Tiere. Aber ich damals dachte, so wie, glaube ich, so viele Touris, die dorthin kommen, ich rette diese armen Häschen. Und das Problem ist, dass diese armen Tiere halt wirklich, glaube ich, da ganz, also die werden oft krank irgendwie, glaube ich, auch zu früh den Eltern weggenommen. Also ganz, ganz furchtbar. Ich hatte damals, keine Ahnung, war damals auch dumm. Und habe Jordi mit nach Hause genommen und irgendwann kam ich halt nach Hause und ich weiß auch, dass der draußen bei mir am Fenster stand und da hat halt die Sonne irgendwann reingeschienen. Und ich weiß noch bis heute, dass die Haare so im Wind geweht haben. Und auch, fuck, der bewegt sich mehr. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder ein Tier getötet. Das gibt's doch nicht. Und dann bin ich hingegangen und und Jordi war tot. Und ich weiß aber, wie gesagt, nicht, ob der einfach einen Hitzeschlag bekommen hat oder es an diesen anderen, an allen anderen lag und nicht an mir, der war schon krank. Ich glaube, es war wahrscheinlich ein Mix aus beiden. Sehr, sehr traurig. Dann habe ich mir einen Hund geholt, Jahre später, und meine Mutter hat wirklich zu mir gesagt, bitte töte dieses Tier nicht. Aber meine Hündin lebt noch, sie ist 6 Jahre alt, sie hat es überlebt bisher. Also.
Was war das schlimmste Fanerlebnis, das du je erlebt hast?
Es kam mal jemand richtig angerannt. Das weiß ich noch, bei einem Festival. Und da war die so aufgeregt und ist wirklich ist zu mir gerannt in einem Tempo, das kann man sich nicht vorstellen, über die Straße drüber und dann hat die den Bordstein nicht gesehen und ist wirklich Die hat es mal kurz einfach vorne übergestellt. Den Asphalt geküsst, wirklich. Die Arme. Die musste ich echt mal in den Arm nehmen. Und das war, glaube ich, eher für sie auch natürlich ein bisschen peinlich.
Oh, das ist so meine Art von Humor. Ich schäme mich da immer so.
Ich musste dann auch nicht, darf ich jetzt ganz kurz schmunzeln, aber nee, es hat ja auch ein bisschen weh wahrscheinlich, aber es hat nicht geblutet oder so, war alles noch gut, alles noch dran. Aber die Arme, ey, voller Euphorie. Oh. Liebe Grüße gehen raus, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß.
Und dann ist bei mir aus. Kontenance.
Wer war der unangenehmste Gast, den du je interviewt hast?
Das kann ich ganz klar beantworten, Christian Ulmen. Der kam nämlich mit einem Bonbon im Mund rein und entsorgte den erstmal in meiner Moderationskarte. Und da habe ich gedacht, was ist das für ein Spassi, den lade ich nie wieder ein. Habe ich auch nicht gemacht, ich habe ihn dann nie wieder eingeladen.
Aber die Idee von einer dritten Brust, die liegt jetzt erstmal auf Eis.